Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Heute wieder mit Philipp Plum. Ich bin heute mal wieder im wunderbaren Jena. Und neben mir sitzt mein genauso wunderbarer Kollege Steffen Schmidt, der Manager of Sales Engineering bei ESET ist. Hi Steffen, schön, dass es geklappt hat.
Hi Philipp, danke für die Einladung.
Gerne. Magst du mal kurz sagen, was du so machst bei uns?
Also ich verantworte bei uns den Sales Engineering Bereich. Mein Team ist dafür verantwortlich, Produktpräsentationen durchzuführen, unsere Produkte im Allgemeinen zu erklären und technische Anfragen von Kunden und Partnern zu beantworten rund um die Produktpalette von ESET.
Also ist man bei dir genau an der richtigen Stelle, wenn man Fragen zu Produkten hat, so wie ich heute quasi.
Genau.
Die Zuhörer werden es vielleicht schon am Namen der Podcast-Folge gesehen haben. Wir sprechen heute über, wie ich finde, ein sehr interessantes Thema, und zwar über Threat Intelligence, wie diese Technologie quasi dabei hilft, Cyberbedrohungen schon im Vorhinein zu bekämpfen, was das Unternehmen bringt. Und vielleicht ist ja dem einen oder anderen noch dieser Begriff Threat Intelligence nicht so geläufig. Deswegen würde ich mal sagen, Steffen, kannst du einfach mal quasi für Dummies sagen, was ist eigentlich Threat Intelligence?
Wenn wir über Threat Intelligence sprechen, muss man so ein paar Sachen erstmal grundlegend erklären. Das eine sind die Rohdaten oder Telemetriedaten, die wir als ESET erstellen, wo man einfach sehen kann oder anhand der Rohdaten beurteilen kann, meinetwegen ist eine Webseite verbreitet, die Schadcode, ist eine IP-Adresse in unserer Telemetrie vorhanden, die wir so darstellen können, dass man sagt, okay, von der IP-Adresse wird Schadcode verbreitet. Oder beispielsweise auch auf Dateiebene sehen zu können, ist diese Datei schadhaft oder nicht. Das sind erstmal die Telemetriedaten oder Rohdaten, wenn man das so bezeichnen möchte. Und im nächsten Ansatz, da kommt der Punkt Intelligence, muss man das natürlich auch im Kontext bringen. Oder dass man nicht nur die Rohdaten an sich hat, sondern auch eine Bewertung dazu, um zu verstehen, ist das jetzt eine Bedrohung, die mich als Firma betrifft? Und wie ich das Ganze einordnen kann, um dann im nächsten Step dann halt auch eine Bedrohungslage für mich erstellen zu können. Das wäre erstmal so der grundlegende Begriff Threat Intelligence, Rohdaten in Kontext zu bringen.
Kann man sich so vorstellen als einfach einen riesigen Wust an Dateninformationen, die dann aber, sage ich mal, für ein Unternehmen kontextualisiert werden müssen. Ich meine, bekommt man ja wahrscheinlich so als Unternehmen gar nicht so wirklich hin, diese riesigen Daten dann zu filtern, zu priorisieren vor allem. Und da hilft dann eine Threat Intelligence. Und wie ist das?
Nicht ganz. Also die Threat Intelligence, das sind natürlich die Rohdaten, die ESET sozusagen generiert, indem wir einfach weltweit sehen, wie bestimmte Angriffsmuster ablaufen, wie bestimmte Bedrohungen überhaupt entstehen, wie bestimmte Schwachstellen ausgenutzt werden. Also eine Firma, die jetzt nicht im IT-Security-Kontext arbeitet, kann solche Telemetriedaten gar nicht generieren, weil sie ja nicht weltweit sehen kann, wie Bedrohungen entstehen und wie bestimmte Schwachstellen eben ausgenutzt werden. Und das ist sozusagen der Ansatz, wo wir diesen Kontext dann eben liefern können.
Ach so, dass wir dann quasi sagen, wir haben in der Welt so und so viele, ich weiß die Zahl leider aus dem Kopf, nicht so und so viele Milliarden an Sensorpunkten, sage ich mal. Und von diesen Maschinen, da sammeln wir quasi Daten, Bedrohungsdaten und kontextualisieren oder ordnen die quasi.
Das ist ein sehr guter Erklärungsansatz. Also jeder unserer Endpoints, die weltweit installiert sind, ist so ein Datenpunkt mehr oder weniger, wo wir dann natürlich sehen, wenn beispielsweise dort eine Bedrohung stattgefunden hat, die ESET blockiert hat, können wir das dann natürlich dann dementsprechend in unsere Telemetrie einfließen lassen. Das ist ein Punkt der, sage ich mal, Gewinnung solcher Rohdaten oder Telemetriedaten. Andere Punkte sind dann natürlich sogenannte Honeypot-Systeme, wo wir dann Systeme ins Internet stellen, die dann ja absichtlich angegriffen werden sollen, um dementsprechend dann solche Informationen zu gewinnen. Das ist ein weiterer Punkt, und dann natürlich auch der ganze Bereich Malware Research, wo sich dann unsere Kollegen wir haben weltweit 3 zentrale Malware Research Center, die sich dann auch wirklich ganz aktiv mit der Bedrohungsanalyse im Detail beschäftigen, sprich komplette oder komplexe Angriffsmuster analysieren und dementsprechend ableiten, was da los ist.
Das ist übrigens sehr interessant, das werde ich später auch noch verlinken in den Shownotes. Aus diesen Daten, die da entstehen, da stellen wir auch unser Research zusammen, die wir dann auch häufiger an die Presse schicken. Also der eine oder andere dürfte vielleicht die Geschichten mitbekommen haben, die wir aus der Ukraine beispielsweise regelmäßigen oder mehr oder weniger regelmäßigen Abständen posten. Also quasi die Forschungsdaten oder diese Forschungs Berichte, die wir da herstellen, die basieren dann auf diesen Threat Intelligence Daten, die wir unter anderem auch von da finden.
Das ist ein sehr guter Punkt, Philipp. Vielen Dank dafür. Genau an diesem Beispiel Ukraine lässt sich das ganze Thema Threat Intelligence vielleicht auch etwas anschaulicher erklären. Aufgrund der Verbreitung oder der Marktverbreitung von ESET innerhalb der Ukraine sind wir dort der größte IT-Security-Anbieter und haben dementsprechend den Vorteil, dort live diese Daten generieren zu können und dort natürlich auch sehen zu können, was dort im Cybercrime-Umfeld oder auch durch staatlich gesponserte APT-Gruppen passiert und dementsprechend genau diese Analyseergebnisse nicht nur in Form von Reports bereitzustellen, sondern natürlich auch diese Angriffsmuster in unserer Erkennung für unser ESET-Endpoint-Produkt einfließen zu lassen.
Quasi diese Researches, die wir dann rausschicken quasi, die wir aufbereiten für die Presse, aber natürlich auch für unseren Blog, die sind natürlich ganz gut, aber jetzt mal ganz praktisch gefragt, was bringt das meinem Unternehmen, sage ich mal, wenn ich Threat Intelligence nutze? ESET Threat Intelligence beispielsweise?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde die aus zwei Richtungen beantworten wollen. Zum einen, ich hatte eingangs ja erwähnt, diese Rohdaten oder Telemetriedaten, die wir dort generieren, kann man sich vorstellen wie so ein Fluss an Daten, die ich einfach in bestimmte Systeme reinlaufen lasse und dann halt diese Systeme intern dazu verwenden kann, eine Bedrohungslage, sage ich mal, auf File, IP und Domain Ebene zu erstellen. Und das zweite, und das ist der sehr interessante Ansatz, sind die technischen Analysen rund um sogenannte APT-Groups. Die sind aus unserer Interpretation sind das staatlich gesponserte Akteure, die im Cyberumfeld dementsprechend entweder Informationen gewinnen wollen, aus Unternehmen abfließen lassen wollen beispielsweise oder halt einfach Schaden anrichten wollen in Form von Ransomware oder Verschlüsselung. Und da diese APT-Groups speziell auch in der Ukraine sehr, sehr aktiv sind, ist die Möglichkeit der Analyse, die wir dann bereitstellen, für Firmen interessant, die sich vielleicht auch im osteuropäischen Kontext bewegen und dementsprechend vielleicht sich auch speziell vor solchen APT-Groups schützen wollen. Und der Ansatz für die APT-Groups ist dann eher aus unserer Sicht Government-Bereich oder dann halt wirklich Firmen, die sich aktiv vor diesen Gruppen schützen müssen wollen. Und dafür bieten wir die sogenannten APT-Reports an. Das ist auf der einen Seite sind das strategische Analysen, technische Analysen, aber auch maschinenauswertbarer Kontext, den wir da liefern können, der dann den Firmen die Möglichkeit gibt, sich wirklich live auch vor solchen Akteuren schützen zu können. Und die Analyse, die wir dort erstellen, wie gesagt, lässt sich aber auch lesbar in Form von Reports darstellen.
Wir schicken auch in wirklich regelmäßigen Abständen, da stimmt es wirklich, diese APT-Reports oder ausgewählte APT-Reports in einem großen Report, sage ich mal, raus. Und die sind dann wunderbar aufbereitet. Da sind dann quasi so die interessantesten, um es so zu sagen, APT-Gruppen, die interessantesten Bedrohungen drin aufgeschlüsselt. Aber wenn ich jetzt Unternehmen bin, dann bekomme ich natürlich nicht so ein aufbereitetes Ding, sondern wahrscheinlich eher die Rohdaten, damit ich damit, Informationen, mit denen ich meine Lösungen speisen kann, richtig?
Nicht ganz, Philipp. Der Ansatz, das ist wie auch hier wieder zweistufig. Wir haben viele Kunden im Umfeld von unseren APT-Reports, die das auf zwei Ebenen konsumieren. Das eine sind die lesbaren Reports. Da sind wir so bei 6 bis 8 Reports im Monat, wo wir, ich sag mal, von CISO-Ebene bis runter auf die wirklich technische Ebene für SOC-Analysten darstellen, wie APT-Gruppen arbeiten, wie diese APT-Gruppen bestimmte Techniken einsetzen, wie die bestimmte Schwachstellen ausnutzen, dass man das einfach dann auch in den jeweiligen Kontext verarbeiten kann, wie gesagt, von CISO-Ebene bis SOC-Analyst. Das ist das eine. Und das zweite dahinter liegend ist dann die maschinelle Auswertung, nicht in Form von Data Feeds, sondern von MISP. Das ist die Technologie dahinter, wo wir dann kontextbasierende Informationen liefern können, die wir dann natürlich dann auch in weitere Systeme einfließen lassen können. Wichtig ist dann halt der Kontextbezug. Man muss sich das so vorstellen, APT-Gruppe ABC verwendet Techniken in dem und dem Umfeld, nutzt die und die Schwachstellen aus. Daraus ergeben sich dann sogenannte Indicator of Compromises. Und diese Indicator of Compromises ist dann dieses technische Level, was ich dann was dann Firmen in ihre weitergehenden Systeme einbinden können und dementsprechend eine automatische Abwehr aufbauen können. Wenn wir im Government-Kontext sprechen, ist dann halt auch dieses Lagebild interessant, wo wir halt dann auch zeitlich darstellen können, wann, wie, welche APT-Gruppe aktiv war, was die ausgenutzt haben, die ja dann auch sehr gezielt vorgehen, wo man jetzt nicht sagt, okay, die haben jetzt nicht das Ziel, Tausende oder Millionen von Systemen zu verschlüsseln, sondern ganz gezielt Behörden auszuspähen, ganz gezielt dann auch im Diplomatieumfeld bestimmte Personen sich rauszupicken und dementsprechend von diesen Personen dann Informationen abfließen zu lassen. Also es sind sehr gezielte Angriffe, die wir, wie gesagt, analysieren und darstellen können.
Das sollte vielleicht in dem Bereich auch nochmal erwähnt werden, je nach, sage ich mal, Region oder Land, aus denen diese APT-Groups kommen, danach unterscheiden sich auch die Ziele, mit denen sie oder nach denen sie agieren. Also beispielsweise in Russland würde ich sagen, da ist ja vor allem im Hinblick auf die Ukraine ja im Kontext des Ukraine-Konflikts sehr viel, ist ein Shift stattgefunden in Richtung Cybersabotage, sage ich mal, dass man weg davon gegangen ist, Daten auszuspionieren und wirklich auch dazu hingegangen ist, Anlagen zu sabotieren, Prozesse zu sabotieren. Kannst du dazu auch was sagen?
Man sieht das relativ genau, welche APT-Gruppen beispielsweise im Energiesektor aktiv sind und dort dann dementsprechend auch da versuchen, dann auch Kraftwerke abzuschalten oder die Energieversorgung zu unterbrechen. Das können wir anhand unserer Informationen, die uns zur Verfügung stehen, sehr, sehr klar und deutlich aufzeigen und auch wann diese Gruppen aktiv waren und wann die dann mehr oder weniger nicht verschwunden sind, aber nicht wirklich aktiv waren und wieder aufgetaucht sind. Das lässt sich dann natürlich dann auch in einen gesamtgeopolitischen Zusammenhang bringen. Also und die Möglichkeit besteht, dass wir als ESET, sage ich mal, die Technologiedaten liefern und die Werkzeuge, wie solche APT-Gruppen arbeiten und das dann oder da ja, Government-Organisationen zu unterstützen, das in eine geopolitische Lage zu bringen. Ja, also die Möglichkeit haben wir und diese Möglichkeit wird auch genutzt, wo wir dann helfen, solche Dinge hinten liefern zu können.
Finde ich wirklich ein sehr interessantes Thema allein, weil es auch was ist. Wir sind der IT-Security in sehr vielen Bereichen häufig abstrakt unterwegs, sage ich mal. Und diese IPT-Reports, dass man sieht, oh, aus dieser Region kommen diese Cyberattacken, das finde ich dann persönlich doch sehr interessant, weil es das quasi mal in die reale Welt übersetzt, sage ich mal. Das finde ich echt ein cooles Thema. Ich muss auf das Thema zu sprechen kommen, da es gerade ein sehr aktuelles Thema ist. Wie steht denn Threat Intelligence in Verbindung zur KI, zur künstlichen Intelligenz? Was machen wir da? Einfach mal einen kurzen Abriss, was ist da möglich? Hashtag KI, sage ich mal.
Die Natur der Sache ist ganz einfach die massenhafte Datengewinnung, die, also wenn wir wieder zurück zu dem Punkt Rohdaten oder Telemetriedaten kommen, das ist natürlich, wir reden da über viele hundert Millionen Informationen oder Datenpunkte, die wir da tagtäglich analysieren und natürlich auch in Kontext bringen müssen. Das wäre gar nicht möglich, ohne, nennen wir es mal nicht gleich KI, nennen wir es mal Machine Learning, um da erstmal, also man muss sich das so vorstellen, dieser Wust an Daten wird erstmal, ich nenne es mal dedupliziert, weil ich brauche nicht hundertmal die gleiche IP-Adresse oder hundertmal die gleiche Domain, das ist Step 1. Dann muss ich natürlich auch eine gewisse Konfidenz dahinter haben. Also wie sicher sind wir uns als ESET, dass diese IP-Adresse oder diese Domain-Adresse wirklich schadhaft ist? Ne? Und das nennt sich dann Konfidenz. Und das sind alles so Punkte, die so ein bisschen eine Vorfilterung von den Daten machen, dass wir am Ende sagen können, okay, wir liefern qualitativ hochwertige Informationen aus, die eben nicht tausendmal die gleiche IP-Adresse beinhalten. Und das geht nur mit Machine Learning oder KI.
Was ich da noch reinwerfen möchte, das finde ich sehr interessant, wo du gerade von Confidence sprichst. Wir sprechen regelmäßig, wenn wir Sachen aus der Threat Intelligence bekommen, da lächeln wir ziemlich häufig über diesen Begriff mit mittlerer oder mit hoher Gewissheit, weil es natürlich immer diese Kommunikationssache, wie man in der Presseabteilung etwas kommuniziert, wenn man da sagen würde, ja, mit mittlerer Wahrscheinlichkeit ist es so und so. Das klingt dann immer ein bisschen schwammig, aus technischer Sicht muss es wahrscheinlich so sein.
Lass mich das mal in Kontext bringen. Einfaches, vielleicht praktisches Beispiel, um das einordnen zu können. Wenn wir jetzt eine Domain sehen, die Schadcode verbreitet, ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit morgen nicht mehr der Fall. Die wird abgeschalten und dann wird die umgezogen, bekommt einen neuen Namen. Das bedeutet, die Konfidenz nimmt per Zeit ab. Ne? Wenn ich die Domain das erste Mal sehe, haben wir auch noch nicht die höchste Konfidenz, weil na klar, das muss bestätigt werden oder vielleicht noch ein, zwei Mal gesehen werden. Aber mit zunehmender Zeit nimmt die Konfidenz ab, weil die Domain dann mit hoher Wahrscheinlichkeit verschwindet. Und das ist genau der Punkt, warum eine Konfidenz am Anfang vielleicht nicht bei 100 ist und am Ende nicht bei 100 ist. Aber rückblickend sehen wir ja, wie oft diese Domain noch aufgerufen wurde oder wie oft der Schadcode verbreitet wurde über die Domain, was uns dazu veranlasst zu sagen, die Daten, die wir rausgeben, max 48 Stunden, weil alles andere ist dann Quatsch. Das flutet dann die Systeme mit Informationen, die nicht relevant sind. Genau, das ist so zum Beispiel der Zusammenhang mit der Konfidenz. Wie oft hat man es gesehen und wie ist die Zeitachse?
Ah, okay, verstanden. Auch in meiner Arbeit sehr interessant. Danke für die Ausführung. Also kann man dann nochmal, um das Thema KI mal abzurunden quasi, es ist bei uns eher Machine Learning und das macht, Machine Learning, habe ich jetzt so verstanden, ist auch ein bisschen älter als KI. Also der Begriff Machine Learning der geistert ja schon seit ein paar Jahrzehnten, sage ich mal, durch die Tech-Welt. Das macht ja schon was länger, oder?
Ich erkläre das immer ganz gerne so, das eine ist im PowerPoint, das andere im Python. Vielleicht der eine oder andere wird jetzt den Witz gleich verstehen. Am Ende des Tages geht es halt um eine statistische Auswertung von Daten, die in den Kontext zu bringen und dann ja, ein Reasoning dahinter zu haben, ob das vernünftig ist. Ne? Und ob ich das, in der technischen Welt würde man das eher als Machine Learning bezeichnen.
Ist ein Modebegriff, richtig.
Mhm. Das klingt halt schöner, künstliche Intelligenz. Ne? Am Ende beziehen wir uns dann natürlich auf die gleichen Technologien dahinter, wo wir halt diese Riesendaten auswerten und in den Kontext bringen. Wie gesagt, das eine gibt es im PowerPoint, das andere im Python.
Okay, ich bin mir sicher, dass viele unserer Zuhörer den Witz verstehen werden. Und jetzt mal nochmal auf der praktischen Ebene. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Unternehmen eine Threat Intelligence benötigen oder einrichten wollen. Was sind denn so, was ihr seht, so die typischen Einstiegshürden, wenn es um die Implementierung von einer Threat Intelligence oder von einem Dienst geht?
Also die erste Frage, die sich Kunden, die sowas nutzen wollen, beantworten müssen, wie konsumiere ich die Daten. Es macht wenig Sinn, sage ich jetzt mal, das Portal, was ESET beispielsweise mit eti.eset.com bereitstellt, zu nutzen, in Gesamtheit zu nutzen, Entschuldigung, das ist der bessere Ansatz, weil natürlich stellen wir auf der einen Seite diese Telemetriedaten in Form von Datafeeds zur Verfügung und diese müssen konsumiert werden. Und ein typischer Ansatz wäre einmal auf der Ebene von Firewall zu sprechen, wo ich sage, okay, alles, was so IP-Adressen basierend ist, URL und Domain-Names, dass ich die schon an der Firewall blocken kann. Ja, da macht es richtig Sinn. Und wenn ich das in einen gesamtheitlichen Kontext bringen will, machen SIEM-Systeme, also Security
Event Management, ja.
Die ganzen 1000 Abkürzungen, genau. Wenn ich ein SIEM-System nutze, macht das extrem viel Sinn, weil da kann ich nämlich aus zwei Richtungen schauen. Einmal aus der Richtung, was Anbieter wie ESET an, sage ich mal, externen Telemetriedaten liefern und die abgleichen mit meinen internen, meinetwegen Webseiten aufrufen. Oder wenn jetzt bestimmte Dateien neu ins Netzwerk gekommen sind, dass ich das auf der einen Seite sehe, was bei mir da ist und wie ESET sozusagen diese Telemetrie bewertet, da macht ein SIEM-System unheimlich Sinn, also dass man sowas hat, um dann diese Daten konsumieren zu können. Weil alles andere ist, dann macht das keinen Sinn, weil ich muss ja irgendwo konsumieren können, um das in ein Lagebild zu bringen. Und das zweite wäre dann, wie gesagt, wir sprechen jetzt in dem Fall über Data-Feeds. Und wenn wir über APT-Reports sprechen, brauche ich auch zwingend eine MISP-Anbindung, wo ich diese Daten dann auch in einen größeren Gesamtkontext bringen kann. Und es macht auch in dem Sinn, darüber nachzudenken, nicht nur einen Anbieter wie ESET zu konsumieren, sondern mehrere Anbieter. Weil wir hatten es ja auch eingangs erwähnt, unsere Marktverbreitung in Osteuropa ist relativ stark, dafür vielleicht in NORAM nicht dementsprechend groß. Ne? Mhm. Dafür gibt es wieder andere Hersteller, wo es genau umgekehrt ist. Und wenn ich so als Firma ein gesamtes Lagebild über die weltweite Bedrohung haben möchte, macht es Sinn, da auf verschiedene Quellen zu konsumieren. Also jetzt nicht nur auf ESET oder auf einen anderen Anbieter zu setzen. Also
vielleicht in dem Bereich eine Markentreue. Nichts, da kann man auch ruhig auf mehreren Hochzeiten tanzen.
Ich würde es als modernen Zwei-Vendor-Ansatz sehen. Ne? Früher war so die Strategie zu sagen, auf dem Endpoint oder auf Client setze ich vielleicht einen anderen Hersteller ein als auf Servern. Würde ich heute nicht mehr so als sinnvoll betrachten. Aber wenn ich mich nicht nur rein, sage ich mal, auf die Erkennungsrate von ESET verlassen möchte oder vice versa einen anderen Hersteller, macht es schon Sinn, da auch telemetrieseitig noch einen anderen Hersteller mit dazuzuziehen und das bewerten zu können.
Ganz einfach aus dem Grund. Mehr und vor allem auch andere Daten ergeben. Ein größeres Lagebild.
Genau, ein größeres Lagebild und kann auch nochmal, hätte dann sozusagen, wenn ich es ganz einfach ausdrücken will, nochmal eine zweite Meinung. Ne? Mhm. Ganz einfaches Beispiel ist die IP-Adresse. Kann ich da jetzt draufklicken auf die Webseite oder ne, da eine Netzwerkverbindung aufbauen? Ja oder nein? Das kann ich besser beantworten, wenn ich mehr Quellen zur Verfügung habe.
Klingt auf jeden Fall logisch. Und wir nähern uns jetzt so ganz allmählich der magischen 25-Minuten-Marke. In ein paar Minuten. Was ist, mal ganz allgemein gefragt, was ist denn so dein Ausblick in die nähere oder ferne Zukunft in puncto Threat Intelligence? Was kann man da noch erwarten? Was wird es da vielleicht geben? Was gibt es da für Neuerungen? Was kann man da noch in Zukunft so erwarten?
Was wir auch bei uns sehen und wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin, dass wir das auch einsetzen können, ist so diese KI-Unterstützung, um die Daten zu interpretieren. Wir nennen das AI-Advisor. Das wird immer mehr kommen, dass man sagt, okay, ich habe hier einen riesen Boost an Informationen und auch an Möglichkeiten, was wir jetzt liefern können und das in erklärbaren Kontext zu bringen. Da wird uns KI oder Machine Learning, wie auch immer wir das nennen wollen, extrem helfen und auch die Interpretation einfacher machen. Das heißt, dass auch ein SOC-Kollege sich eben nicht viele Stunden hinsetzen muss und überlegen muss, wie kann ich aus diesen Daten was wirklich Nutzbares für die Firma bauen, sondern dass man das KI unterstützt sehr, sehr schnell bauen kann. Das sehen wir auch bei uns mit unseren AI-Advisor, wie schnell man von einer abstrakten Frage, meinetwegen, wie ist die Bedrohungslage in Deutschland, bis runter zu wirklich, wo man sagt, diese APT-Gruppen sind in Deutschland aktiv, die haben diese Werkzeuge und dadurch entstehen diese IOCs. Und diese IOCs zu nehmen und damit Regeln zu bauen, um mich davor zu schützen, das kann ich KI-basierend in Minuten machen, wo früher sehr, sehr viel manueller Aufwand dafür notwendig war. Das, glaube ich, wird uns in den nächsten Jahren extrem beschäftigen.
Ist wahrscheinlich auch wie ein weiteres Schlagwort, das ich hier anbringen muss, Fachkräftemangel. Man hat die Fachkräfte im Unternehmen, aber die haben dann keine Zeit oder auch keine, ich sag mal, keine Zeit oder die Zeit wäre besser verwendet, durch diese Daten durchzugehen. Und dann stellt man halt der KI, dem Advisor, eine Frage, wie sieht's aus? Und der spuckt dann eine Antwort aus.
Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, okay, wir erleben das ja täglich in Gesprächen mit Firmen, dass im Bereich Security Operations Center einfach Personal nicht schlichtweg nicht vorhanden ist und das nur sehr wenige Firmen sich wirklich einen SOC, einen Inhouse-SOC, sagen wir es mal so, leisten können und leisten wollen. Und das ist dann natürlich auch ja, ein Problem, was wir da sehen. Und wie gesagt, wir können da mit Technologien wie mit unseren AI-Advisor wirklich richtig gut unterstützen und dementsprechend da auch die Arbeitslast verringern.
Dann mal ganz kurz, um es ja, ganz langsam zu einem Abschluss zu bringen, hätte ich ein, zwei Fragen noch an dich. Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Gründe, warum ein Unternehmen überhaupt eine TI nutzen sollte?
Wir hatten es ja schon mal angerissen, ne? Mit den Data Feeds habe ich die Möglichkeit, beispielsweise auch schon im Firewall-Bereich Bedrohungen zu blocken, bevor sie überhaupt in den Netzwerkperimeter überwinden können. Das meinetwegen, selbst wenn wir es auf dem Endpoint blocken können, ist das ressourcenintensiver, als das gleich an der Firewall zu blocken. Da macht es wirklich, wirklich Sinn, über eine Threat Intelligence nachzudenken, auch gerne mal ESET testen. Wir haben da gerade ganz, ganz viele interessante Projekte laufen, wo wir einfach auf Firewall-Ebene die Data-Feeds ja, mit vielen Kunden und Partnern testen. Da macht es entschieden Sinn, weil, wie gesagt, dadurch kann ich verhindern, dass die Daten überhaupt oder das Malware in mein Netzwerk eindringt. Und dann natürlich, wenn ich ein SIEM habe, das in den Kontext zu bringen, wo ich sage, okay, ich sehe noch viel, viel mehr von außen, wie die Bedrohungslage eigentlich aussieht, um dann für mich oder zugeschnitten für die Firma Verteidigungsstrategien entwickeln zu können. Also diese beiden Bereiche, Firewall und SIEM, ich glaube, da sollte man wirklich drüber nachdenken. Und auch wichtig hier nochmal zu verstehen, es gibt ja auch viele Open-Source-Anbieter in dem Bereich. Das ist natürlich eine ganz andere Datenqualität. Also wir schauen wirklich als kommerzieller Hersteller auf die Qualität der Daten. Also Quantität ist jetzt nicht das Erste, wo wir sagen, wir können 1 Million IOCs am Tag liefern. Das könnten wir natürlich, das wäre aber totaler Schwachsinn. Ne? Weil da fehlen so viele, oder man flutet dann Systeme damit und dann kann ich das schon, wie sagt man so schön, im Nadelhaufen gar nicht mehr sehen. Ne? Also nicht nur die Nadel, ja.
Im Nadelhaufen, genau.
Genau. Und dementsprechend setzen wir da natürlich auf die Datenqualität, die wir da auch gewährleisten und auf die Aktualität der Daten, was im OSINT-Bereich schlichtweg nicht möglich ist. Und die Tests, die wir haben machen lassen mit unseren Data-Feeds, zeigen auch eine sehr, sehr hohe Uniqueness, also Einzigartigkeit der Daten auf. Das ist schon ein guter Punkt, da mal hinzuschauen.
Wieder diese Priorisierung, die wir am Anfang erwähnt hatten, also dass man nicht alles quasi so über den Zaun wirft, sondern eine Vorsortierung macht, damit man die besseren Daten, sage ich mal, daraus sortiert hat. Und noch eine Frage so aus der Logik heraus. Wir haben jetzt ganz viel gesagt, was TI eigentlich leisten kann, für wen es in Frage kommt auch. Was ist denn so ein Mythos über Threat Intelligence oder wo du sagst, das kann es nicht leisten. Also das begegnet dir vielleicht im Gespräch mit Kunden und Partnern. Gibt es da irgendwie Mythen, die sich darüber festgehalten haben? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern quasi?
Also wir haben sehr oft Gespräche, gerade wenn jetzt Kunden OSINT als Open Source Intelligence einsetzen, also frei verfügbare Data Feeds, die zweifellos ihre Daseinsberechtigung haben, aber die eben sehr, sehr, sehr viele IOCs liefern und warum ESET in bestimmten Bereichen nur 400-500 IOCs am Tag liefert. Wir beispielsweise haben mittlerweile 16 Data Feeds, die wirklich fokussiert auf den einzelnen Punkt schauen und nicht breite Masse liefern. Muss man ein bisschen Erklärungsarbeit reinstecken, die Kunden zu erklären, warum 400 IOCs besser sind als 40.000 am Tag.
Ach, wieder Qualität und Quantität, okay.
Genau, das ist der Punkt. Also gerade im TI-Bereich geht Qualität definitiv über Quantität.
Ich glaube, ich bin gut informiert. Ich bin mit sehr vielen Informationen aus dieser Podcast-Folge rausgekommen. Sehr interessant. Ich sage nochmal vielen Dank, Steffen, für deine Zeit heute.
Sehr gern.
Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall, das liegt an dir. Auf Wiederhören.
Machen wir so, wunderbar. Und auch an unsere Zuhörer. Tschüss und auch an Sie. Bis zum nächsten Mal.
Das war We Talk Security, der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.